Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser feministischen und genderwissenschaftlichen Ausgabe von Schräglesen hoch 2, dem Podcast von schräglesen.de. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen auch wirklich lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Und die heutige Auswahl stellt schon eine Ausnahme dar, sofern man nach drei Ausgaben überhaupt von einer Regel sprechen kann. Aber wir haben heute neben einem deutschsprachigen Roman auch ein Buch, das in die Kategorie Sachbuch eingeordnet wird. Und nachdem das letzte Mal so gut funktioniert hat, bilden diese Bücher auch so eine thematische Einheit, möchte ich sagen, weil sie sich beide mit sexueller Identität beschäftigen so ein bisschen und eigentlich auch so ein bisschen gegen die Heteronormativität anschreien vielleicht sogar. Und wir beginnen mit der weniger komplexen Geschichte, nämlich dem Roman. Der heißt Metro Folklore von Patricia Hempel, ein Debütroman. Die Frau hat vorher in Hildesheim studiert. Ist ja auch so eine Schreibschule wie in Leipzig zum Beispiel. Da erzählt sie von einer jungen Archäologiestudentin aus Berlin und von ihrem Leben, von ihrer Beziehung mit Annika, die versuchen zusammen ein Kind zu kriegen und eigentlich ist sie aber verschossen in ihre Kommilitonin Helene, die so richtig wunderhübsch aussehen soll. In Büchern kann man ja viel schreiben. Und sie versucht natürlich mit allen möglichen Ränken an diese hübsche Kommilitonin ranzukommen, sie in ihre Arme zu treiben, weil sie ja eigentlich nicht lesbisch ist, aber sie hat die Hoffnung, dass sie vielleicht doch irgendwie umdrehen kann. Lara, was hast du denn von diesem Roman gehalten?
Ich glaube, vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir dieses Mal wirklich überhaupt nicht vorher über die Bücher geredet haben und deswegen gar keine Ahnung haben, was der die andere darüber denkt.
Ja, ich bin sehr neugierig.
Ja, ich auch. Ich konnte nämlich Metro Folklore ehrlich gesagt überhaupt nicht leiden. Ich mochte es ziemlich von Anfang an überhaupt nicht, konnte dann so gegen Ende immer ein bisschen was abgewinnen, aber insgesamt, ja, war das nicht so sehr mein Buch und ich glaube, das ist ein sehr persönliches Urteil. Also ich glaube, ich kann sehen, warum Menschen dieses Buch mögen, aber ich mochte es einfach überhaupt nicht. Wie hat es dir denn gefallen?
Also du klingst ja fast schon noch versöhnlicher als ich, weil ich kann nicht mal verstehen, warum das überhaupt jemand leiden kann.
Okay, schön, dass wir uns einig sind, dass es ja einfach kein so gutes Buch war.
Ich hatte das auf der Buchmesse entdeckt und hatte auch am Anfang so ein bisschen angefangen und dachte mir, oh, klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht und ich mochte auch so diese ganzen Spielereien da so in der Mitte. Ich kann ja mal kurz vorlesen, da kriegt man das ja auch einmal präsentiert, wie das vielleicht auch aussehen kann.
Mach das doch mal.
Sie reibt ihren Unterleib bietgerecht an meinem Arsch und umklammert von hinten meine Brüste. Wow, sind die fest. Das nächsthöhere Level wäre eine Katy Perry-Imitation, bei der ich die Perücke abfackle und einfach gehe. Doch mein Niveau an diesem Abend ist niedriger als das von MTV und ich zähle auf Befriedigung durch Autosuggestion. Halluziniere mir das Mädchen einfach blond und versetze ihren Seitenknoten gedanklich auf das Zentrum ihrer Schädeldecke. Schon tanze ich mit Helene und nicht mehr mit mir selbst, sodass ich plötzlich noch mehr Spaß an der Kokain-Martini-Situation habe. Ich vergesse alles um mich herum, was nicht künstlich ist. Hashtag Dulce es dissipere in loco. Hashtag süß ist es, am rechten Ort ausgelassen zu sein. Hashtag Horaz. Hashtag I kissed a girl. Genau, ich fand das eigentlich ganz cool mit diesen Einlagen. Also zwischendurch mal diese Hashtags und dann hat sie manchmal so...
Ja, die Hashtags mochte ich auch, aber später gibt es so komische... Nee, Quatsch, die Hashtags mochte ich überhaupt nicht, weil die größtenteils irgendwelche komischen Ovid-Anspielungen sind. Und es gibt leider auch nichts, also wenig, was mich so wenig interessiert wie alte Geschichte. Und deswegen konnten mich halt diese ganzen Archäologie und Frühgeschichte und Urgeschichte Anspielungen, die haben mich schon alle genervt. Also, das ist mein persönliches Ding, aber das fand ich ätzend, deswegen fand ich auch die Hashtags ziemlich ätzend. Und dann gibt es zwischendrin auch noch Gedichte auf, was ist das überhaupt, Mittelhochdeutsch?
Ja, ja.
Ich habe keine Ahnung, ja. Die ich auch total nervig fand. Was ich ganz lustig fand, war, dass es zwischendrin quasi solche, also sie nennt das Porntube, aber es ist vermutlich eine Anspielung halt, auf YouPorn oder irgendwelche anderen Pornoseiten, dass sie da quasi Szenen beschreibt und das danach als Suchbegriff zusammenfasst. Das fand ich lustig.
Ja, ich habe fast überlegt, ob ich immer gucke, ob es diese Videos wirklich gibt. Aber wahrscheinlich sind die nur ausgedacht. Aber man weiß es nie. Also.
Vermutlich würdest du was finden bei dem Ergebnis.
Ja, wahrscheinlich. Also das Internet besteht ja zur Hälfte nur aus Pornografie. Und insofern.
I don't know if that's true, aber okay.
Zumindest ist die Hälfte des Traffics quasi auf Pornoseiten. Okay. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das ist
wieder was gelernt bei diesem Podcast. Ja, was man, glaube ich, an dem Ausschnitt gerade auch gemerkt hat, ist, dass es eine sehr, also dass ich die Sprache, mich sehr an der Sprache gestört habe, weil ich sehr anstrengend zu lesen fand, weil es ist so eine Mischung aus so gewollt derber Sprache und so gewollt, ich weiß nicht, so harter Sprache. Ja. Aber irgendwie sind dann auch immer so ein bisschen so wie Autosuggestion, dann so sehr akademische Begriffe mit reingestreut worden. Und das, finde ich, hat sehr meinen Lesefluss gestört. Und ich habe, und ich meine, in diesem Buch passiert nicht so viel. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Handlung. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Story. Und trotzdem musste ich manchmal Sachen mehrmals lesen, weil ich einfach die Sätze zu lang und zu verschachtelt und irgendwie zu kompliziert geschrieben fand. Also es hat, weiß ich nicht, mir meinen Lesespaß auch nicht gerade erhöht.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also mich hat das Buch dann, also so, weiß ich nicht, nach dem ersten Drittel auch ziemlich gelangweilt und ich musste mich dann so ein bisschen zwingen, es weiterzulesen. Es wäre tatsächlich auch so ein Kandidat für ein Buch gewesen, das ich auch einfach weglege, weil ich mir dachte, okay,
ja, so, bei mir
du
auch.
Verpasst eigentlich nichts, wenn du das weiterliest, aber
man sollte vielleicht zu der Story nochmal dazu sagen, dass es vordergründig diese Eroberungsstory von der halt offensichtlich heterosexuellen Elene geht, aber so unterschwellig darum, dass die Protagonistin einfach ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe kriegt und irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, Anfang 30 oder so, noch irgendwie in ihrem Studium rumdümpelt und es nicht so aussieht, als ob das demnächst endet und sie eigentlich eine Langzeitfreundin hat und die jetzt aber einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch hat und auch schon einen männlichen quasi Sperma-Besitzer hat, mit dem sie dieses Kind kriegen kann und
das war die übrigens
Protagonistin
sehr
aber eigentlich... Darauf wollte ich noch zurückkommen, das war ein Teil, den ich ganz spannend fand. Und die Protagonistin ist aber eigentlich komplett überfordert mit der Situation und stellt sich dem Ganzen auch nicht so richtig. Und eigentlich will sie gar kein Kind und eigentlich ist sie auch ziemlich schlecht darin, in dieser Beziehung zu sein. Aber das passiert alles sehr unterschwellig und diese Helene-Story, ja, ist eigentlich so die Hauptgeschichte. Und ich glaube auch, der Zeitraum von der Handlung sind nur so ein paar Tage. Es geht so kurz vor Weihnachten los und am Anfang des neuen Jahres endet es dann auch schon wieder. Ja. Das hat sich beim Lesen viel länger angefühlt.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin echt nicht warm geworden mit dieser Geschichte. Es ist auch so dieses, es ist halt insofern billig, weil es halt so diese typische Fall von so einem Debütroman ist, ne? So Berlin, ja. so ein bisschen ungezwungen, benutzt man halt die Sprache, die man dann halt so benutzt und so total freizügig und so ein bisschen derb. Man kann ja so ein bisschen vielleicht auch polarisieren und so. Und keine Ahnung, das fand ich alles so ein bisschen billig. Und ich glaube, es ist auch arg autobiografisch. Also was ich natürlich lustig fand, ist, dass sie ja irgendwo in der Mitte des Buches trifft sie ein Mädchen.
Ja,
das
diese Anspielung auf sich selbst.
Genau, und da... Ja. Lästert sie
also
auch ein bisschen
Protagonistin,
über sich selbst.
Ja, genau. Die Protagonistin schleppt quasi, naja, geht nicht so richtig mit einer Frau nach Hause, aber hat was mit einer Frau, die sie auf einer Party kennengelernt und die erzählt dann, dass sie Autorin ist und dieses Buch schreibt und es ist sehr offensichtlich die Autorin selbst gemeint.
Genau, ja. Weil sie hat aber auch in Hildesheim studiert und...
Ja. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Roman zu viel will. Ich hatte das Gefühl, es will so eine große, so eine postironische Stimmung aufmachen und es soll so eine Satire auf den ganzen Debüt-Großstadtroman sein, aber ich finde, das schafft's halt nicht. Also ich glaube, es ist schon absichtlich so krass überzogen und klischeehaft, aber ja, ich habe immer das Gefühl, es will mehr, aber kriegt's halt irgendwie nicht hin für mich.
Es ist halt irgendwie so richtig standardmäßig und man hat auch das Gefühl, es kommt irgendwie nicht so aus dem eigenen Sumpf heraus. Also ich fand es ganz lustig, es fängt irgendwie ganz, ganz interessant an tatsächlich, wenn sie sagt, ich bin jetzt hier, weil ich mich gegen die Poesie entschieden habe. Also man hat so das Gefühl, dass sich die Autorin so in eine Parallelwelt hinein versetzt, in der sie sich anders entschieden hätte, weil sie hat ja laut Klappentext angefangen, Archäologie zu studieren und hat dann literarisches Schreiben angefangen. Das ist quasi so die Was-wäre-wenn-Variante. Fühlt sich zumindest so an. Das ist ja irgendwie vielleicht ganz lustig, aber...
So habe ich das gar nicht gesehen, aber das wäre eine coole Idee, aber... Ja,
es bleibt dann halt an vielen Stellen einfach zu flach von dem, was vielleicht halt so wirklich drunter schwebt. Also wir hatten ja schon gesagt, diese spannende Sache mit ihrer Freundin, dass da die biologische Uhr tickt, sie aber irgendwie nicht so richtig mitkommt und dass sie dann aber stattdessen irgendwie, weiß ich nicht, wieder einen Mann sucht. Also ich finde das, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, so dieses ganze, Homosexuelle gegen Heterosexuelle hat man ja das Gefühl, und dass man jemanden umdrehen kann, das ist, finde ich, eigentlich ein ganz komisches.
Ich glaube, es wurde an irgendeiner Stelle gesagt, dass diese Freundin, also die heißt Annika, also ich meine, die geht, die Autorin oder die Protagonistin, die Erzählerin, geht sehr locker mit Labels um und sagt, glaube ich, an irgendeiner Stelle, dass Annika bisexuell ist. Also von daher ist es vielleicht nicht so krass ungewöhnlich, dass sie sich auch halt zu dem Mann, mit dem sie dann quasi dieses Kind kriegt, hingezogen fühlt, aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass diese Idee, so irgendwie ein lesbisches Paar zu beschreiben, das irgendwie einen Kinderwunsch hat und wie sie damit umgehen, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so eine spannende Idee, aber es ist halt irgendwie nicht genug draus geworden, ja, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, der Protagonistin ist es halt irgendwie egal, was passiert, und die redet die ganze Zeit über Helene, und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, hä, das mit deiner Freundin ist viel spannender als das mit dieser komischen Frau da, die in einem Uniseminar rumhockt.
Ich habe auch nicht verstanden, also ist jetzt vielleicht ein komischer Einwand, aber ich habe auch nicht verstanden, wenn sie sowieso kein Interesse an der Beziehung hat, warum sie die nicht einfach beendet.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also man hatte echt nicht das Gefühl, dass sie da so sehr hinhängt. Und außerdem, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum ihre Freundin überhaupt mit ihr zusammen ist, weil die Protagonistin ist total nervig, hat irgendwie ständig irgendwelche Affären, obwohl anscheinend geklärt ist, dass sie eigentlich keine Affären haben sollte, ist dann auch noch irgendwie nebenbei total verliebt in jemand anderen oder bildet sich das ein. Also ich verstehe auch nicht, warum ihre Freundin mit ihr zusammen ist, ehrlich gesagt.
Oder nimmt sie noch ständig Drogen? Also ich weiß nicht, das sind so viele billige Klischees auch, die da verarbeitet. Ja. Also jetzt keine Klischees, aber
aber so schon Elemente, die Klischees, die man sich halt so Dauerstudenten in Berlin vorstellt. Ich glaube, die Klischees sind schon alle drin.
Ja, wahrscheinlich. Ach, weiß nicht, das...
Und mich hat auch so ein bisschen genervt, wie arrogant die Erzählerin war, also dass sie auch ständig irgendwelche komischen Politikkommentare eingestreut hat, die nichts mit der Handlung zu tun hatten, anscheinend nur, um sich irgendwie schlau oder cool zu fühlen. Das fand ich total nervig. Und dass sie halt selbst offensichtlich Probleme hat und trotzdem immer so super arrogant über alle anderen geredet hat oder sich ständig über die eine einzige dicke Person in diesem Buch lustig gemacht hat aufgrund ihres Gewichts. Also ich konnte die Protagonistin wirklich nicht leiden.
Ja,
und hatte aber trotzdem kein richtiges Gefühl für sie. Man kann ja auch manchmal das auch so lieben, Protagonisten zu hassen, aber ich hatte einfach nur das Gefühl, boah, du nervst. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Buch so oft, boah, du nervst. Hör doch einfach auf damit, an den Rand geschrieben wie bei diesem Buch.
Ja, ich glaube, es ist halt auch nicht gut gebrochen, auch so rein von der Struktur her des Romans. Also erstmal ist diese Figur nicht gebrochen, dass sie halt so blöd ist und dass du schon gesagt hast, naja, ist irgendwie so postironisch und soll das alles so ein bisschen nochmal mit so einem Augenzwinkern vielleicht betrachten. Und das schafft's irgendwie nicht. Aber auch diese, um nochmal auf diese ganzen Hashtags und was sie da alles so macht, nochmal einzugehen. Also ich glaube, die Grundidee war ja, Ovid hat ja keine Geschichte geschrieben. Das ist ja ein ziemlich absurdes Buch, um das es da geht. Ich hatte nämlich Lateinunterricht und wir haben das da gelesen. Und es ist eigentlich ziemlich sehr bildlich beschrieben, wenn man bedenkt, aus welcher Zeit es kommt. Und ich glaube, die Idee war ja quasi, so dieses Liebesgedicht, den Minnegesang zu nehmen als Struktur, um hier so eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen gibt es dann auch immer diese Hashtags, weil Hashtags sind ja ganz modern. Das hat mich nämlich auch so ein bisschen genervt an den Hashtags, dass man das beim zweiten Mal schon gedacht hat, ja, okay, Hashtags sind ja cool, wie lustig. Und ich glaube daran, dass du gesagt hast, ey, diese blöden lateinischen Zitate, die nerven einfach nur, oder auch diese mittelhochdeutschen Gedichte, merkt, dass die Grundidee zur Struktur des Romans einfach absolut nicht aufgegangen ist, dass sie sich nämlich an diesem Minnegesang orientieren und anhand dessen halt diese Geschichte dieser Vernarrtheit erzählen, weil dann eben noch dazu kommt, dass sie diese Geschichte der Vernarrtheit einfach nicht, sich darauf nicht konzentriert, sondern halt irgendwie noch eine andere Geschichte erzählt, die am Ende viel spannender ist. Dadurch funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Also, ich würde jetzt einmal mal zusammenfassen, du kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube fast, du tust es nicht. Es ist sprachlich nicht gut gelungen, diesen ironischen Ton zu haben. Die Struktur ist so kaum erkennbar und diese ganzen Spielereien, die funktionieren einfach nicht, oder?
Ja, ich würde auch sagen, es gab ein paar ganz gute Ideen darin. Also ich mochte zum Beispiel auch, dass wie sehr beschrieben wird, dass die Protagonistin halt als Frau halt eine Sexualität hat und irgendwie an Sex denkt und so, das fand ich ganz nett, aber es war dann auch am Ende zu überzogen und hat mich ein bisschen genervt, weil es so häufig vorkam. Also ja, ein paar ganz nette Ideen, aber die Umsetzung insgesamt kann man sich sparen.
Okay, also wir würden es nicht empfehlen, aber ich sag mal trotzdem, wo man es kaufen kann, einfach der Vollständigkeit halber. Patricia Hempel, Metro-Folklore, 207 Seiten erschienen bei Tropen. So, und Lara ist schon ganz begeistert und hat ein dickes, fettes Lächeln im Gesicht.
Ja, weil wir jetzt von dem Buch, das ich überhaupt nicht leiden konnte, zu dem Buch kommen, das ich sehr, sehr leiden konnte und bei dem ich sehr froh bin, dass wir drüber reden, auch wenn es eben kein klassischer Roman ist. Ich meine, es ist auch nicht so richtig ein Sachbuch. Ich würde sagen, es lässt sich nicht so richtig definieren und
deswegen versuchen, das zu definieren. Deswegen habe ich auch extra gesagt, es wird als Sachbuch eingeordnet. Ich habe es nämlich neulich gesehen bei der SWR-Bestenliste Sachbuch. Und da dachte ich mir, oha, das ist ja ein Sachbuch, ist ja interessant. Aber genau, was ich sagen wollte zur Einleitung eigentlich, habe mir ja schon eine Anmoderation geschrieben, dass das tatsächlich das erste Buch war, bei dem ich mir dachte, okay, das machen wir auf jeden Fall, weil Lara ein großer Fan dieser Autorin ist. Und das ist jetzt der erste Titel, der den Weg auf den deutschen Buchmarkt gefunden hat. Vorher war die Autorin nur in Amerika zu lesen, beziehungsweise auf Amerikanisch. Es geht um Maggie Nelson und ihr Buch Die Argonauten. Ist eben, wie gesagt, so eine Mischung aus Erfahrungsberichten. Aber erstaunlich auch nach einem autobiografischen Roman klingt teilweise. Also man hat sich manchmal gefragt, also ich habe mich manchmal gefragt, ob das jetzt wirklich passiert oder ob sie sich das ausdenkt. Keine Ahnung, ist ja eigentlich auch egal. Ist aber auch ein bisschen essayhaft, ist so fast auch eine Gender-Abhandlung, also da kommt sehr vieles zusammen. Es geht um den Körper, es geht um das Geschlecht, es geht um die Bedeutung, die mit dem Geschlecht einhergeht. Homosexualität, Transsexualität, Feminismus, Mutterschaft, alles sehr gut verbunden. Du bist ja so begeistert, weil du vorher auch schon andere Bücher von Maggie Nelson gelesen hast. Das kanntest du, glaube ich, noch nicht vorher, bevor es auf Deutsch erschien.
Nee, das kannte ich noch nicht. Ich habe es lustigerweise dann auch, nachdem ich es auf Deutsch gelesen habe, nochmal auf Englisch gelesen. Und es ist auf Englisch nochmal ein bisschen, ja, I know, aber ich mag Maggie Nelson wirklich gerne. Und es ist auf Englisch sogar nochmal ein bisschen netter, wobei die Übersetzung schon ziemlich gut ist. Ich habe tatsächlich nur ein anderes Buch von ihr gelesen, und zwar Bluets. Und ich weiß noch, dass ich das dir ziemlich direkt danach in die Hand gedrückt habe und irgendwie meinte, Thilo, du musst dieses Buch lesen. Ich fand dieses Buch so toll.
Ich habe es noch nicht durchgeschafft, aber ich habe es angefangen und es ist speziell.
Es ist nicht mal dick.
Aber im guten Sinne speziell.
Eigentlich hat Maggie Nelson nämlich schon 9 Bücher geschrieben. Also Die Argonauten ist ihr 9. Buch. Und dass sie jetzt erst nach Deutschland kommt, finde ich ja sehr schade. Aber
ich war ein bisschen erstaunt. Ich dachte tatsächlich, es wären noch gar nicht so viel gewesen. Als ich dann gesehen habe, dass es so viele sind, dachte ich, das ist schon seltsam, dass diese Autorin so spät nach Deutschland geschafft hat. Vor allem, weil dieses Thema Gender auch als Inhalt auf dem Buchmarkt ja schon seit längerem eigentlich ein großes Thema ist. Ist eigentlich komisch. Also ich weiß, es ist nicht ihr einziges Thema, aber es ist ja schon ein ziemlich wichtiges Thema für sie, also für Maggie Nelson, dass das irgendwie so spät hier angekommen ist, ist ein bisschen seltsam. Aber wer weiß, woran das
liegt. Aber gut, jetzt freuen wir uns, dass es da ist.
Genau.
Ja, die Argonauten. Ich sollte vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Es gibt so der rote Faden, der sich so ein bisschen durch dieses Buch zieht, ist autobiografisch, das ist die Beziehung von Maggie Nelson zu einem Künstler namens Harry Dodge. Und es geht so ein bisschen damit los, dass sie diese Beziehung beschreibt und dann geht es darum, dass Harry Dodge sich selbst nicht so richtig geschlechtermäßig definieren möchte. Ich glaube, seine Selbstdefinition ist Butch auf Testosteron. Also er ist im Körper einer Frau geboren und im Laufe des Buches beginnt er aber Testosteron zu nehmen und hat auch eine Operation, wo er sich die Brüste entfernen lässt und macht es aber nicht, um so diese klassische, was alle im Kopf haben, wenn sie an Transsexualität denken, um quasi ein Mann zu werden, sondern sagt, er ist nicht auf dem Weg irgendwo hin, sondern er fühlt sich damit halt einfach wohler. Aber das heißt jetzt nicht, dass er vom einen Ende des Geschlechterspektrums ans andere Ende wechseln will, sondern er ist sehr zufrieden damit, irgendwo dazwischen zu stehen und macht es nur, um sich quasi wohler in seiner Haut zu fühlen. Und parallel zu dieser Sache, die Harry da mit seinem Körper anfängt, wird Maggie Nelson schwanger mit dem Kind der beiden, das sie durch künstliche Befruchtung bekommen hat. Und dadurch verändert sich ihr Körper ja auch total enorm. Und das ist so ein bisschen der Faden, der sich durchzieht, wie sie mit beiden Sachen, mit ihrer Beziehung und mit sich selbst umgehen.
Und dabei reflektiert darin eingestreut, sie.
Genau, und darin eingestreut sind halt total viele theoretische Abwandlungen. Also es werden ganz viele Theoretiker-Menschen zitiert oder Harry kommt auch zwischendrin selbst zu Wort. Und Anekdoten über berühmte Menschen oder über Sachen, die in Maggie Nelsons Leben passiert sind. Und so klingt das. Dank des Testosterons bekommst du Hitzewallungen. Ein jugendliches Aufkeimen in deiner Sexualität sank aus dem Labyrinth deines Geistes und verteilte sich wie die flauschigen Samen einer Pappel im warmen Wind. Die Veränderungen gefallen dir, aber sie kommen dir auch wie eine Art von Kompromiss vor. Eine Wette auf Sichtbarkeit, wie in deiner Zeichnung eines Gespenstes, das verkündet, ohne dieses Laken wäre ich unsichtbar. Sichtbarkeit ermöglicht, aber sie diszipliniert auch. Diszipliniert Gender, diszipliniert Genre. Dank der Schwangerschaft mache ich meine erste Bekanntschaft mit dem Schlappen, dem Langsamen, dem Erschöpften, dem Eingeschränkten. Ich wäre immer davon ausgegangen, dass die Erfahrung der Geburt eines Kindes mir ein Gefühl von Unbesiegbarkeit und Stattlichkeit geben würde, wie das Fisten. Aber auch heute noch, 2 Jahre später, fühlt sich mein Innerstes eher zittrig an als florierend. Ich gewöhne mich an den Gedanken, dass diese Veränderung des Empfindens dauerhaft sein könnte, dass diese Empfindlichkeit jetzt ein Teil von mir, von uns ist. Kann Verletzlichkeit so anziehend sein wie Unerschrockenheit? Ich denke schon, aber manchmal fällt es mir schwer, mich zurechtzufinden. Und dann versichert mir Harry, dass wir uns zurechtfinden werden. Und so machen wir weiter und unsere Körper finden einander immer wieder aufs Neue. Auch wenn wir die ganze Zeit schon genau hier waren. Also das ist quasi einer von den eher persönlichen autobiografischen Momenten.
Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön schwierig, einen Punkt zu finden, wo man jetzt so richtig gut eingreifen kann und erzählen kann, was alles an diesem Buch, wie das funktioniert. Aber vielleicht fange ich nochmal mit der einen Sache an, die den Titel nämlich mal erklärt. Weil ja, ich habe mich nämlich im ersten Moment gefragt, dieser Titel ist ja schon irgendwie speziell. Ich kenne natürlich den Mythos, der dahinter steckt, aber ich habe nicht verstanden, was es damit zu tun hat. Aber sie erklärt es ja netterweise, weil sie sagt, die Argo, also das Schiff, ist die Argo und selbst wenn alle Teile einmal durchgetauscht sind und ausgewechselt sind, dann ist es trotzdem noch die Argo, weil das einfach so ist, weil das die Argo ist und es ist halt nicht das einzelne Element der Argo, die die Argo zu Argo macht, sondern eher, dass sie halt Argo genannt wird. Und genau das Gleiche, und da sind wir bei diesem Umwandlungstransformationsprozess, der da auch in dem Buch beschrieben wird, ist ja eigentlich auch mit dem Menschen so. Also es ist ja quasi nicht das Geschlecht definiert ja den Menschen, sondern der Mensch ist halt der ist. Und da ist egal, ob er Mann, Frau oder irgendwas dazwischen ist oder was da halt passiert.
Genau, und eben auch nicht der Körper und wie genau der Körper jetzt gerade aussieht, ja.
Also ich finde schon allein diese Titelwahl und dass sie den netterweise erklärt. Also es ist auch ein lesbares Buch. Ja, muss man mal dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Zeigt ja schon, dass dieses Buch, also das Buch besitzt eine große Cleverness. So, das kann man einfach mal so sagen, weil dieses halt sehr geschickt macht, dieses autobiografische von sich selbst erzählen, aus dem eigenen Kosmos zu erzählen, was sie auf eine Art und Weise macht, dass man das sehr gerne liest. Also ich bin eigentlich kein großer Freund von so biografischen und schon gar nicht von autobiografischen Sachen, aber sie erzählt es so als eine Geschichte, die mich wirklich interessiert. Und sie verknüpft das halt sehr, sehr, sehr gut mit diesen ganzen Theorien und Aspekten, die da halt reinspielen. Also das Buch ist ja durchsetzt mit Zitaten. Manchmal werden die angekündigt, wie jemand sagt, und manchmal tauchen die einfach bloß kursiv gesetzt im Text auf und dann steht da der Autor daneben. Finde ich auch sehr interessant gemacht. Auch wenn man das vielleicht bei jedem Zitat hätte machen können, den Autor daneben zu setzen, dann wäre das irgendwie noch stimmiger gewesen, aber ist ja eine Kleinigkeit. Genau, das fand ich einfach clever. Hat mich auch, muss ich nochmal so ein positiver Aspekt, hat mich auch sehr fürs Thema begeistert. Ich hoffe zwar, dass ich Bewusstsein für das Thema Gender und Heteronormativität besitze, aber ist jetzt nicht so mein Hauptfokus-Themengebiet, aber das hat mich wirklich, also das Buch hat geschafft, dass ich mich mehr dafür interessiere. Und
ich finde, das ist eine sehr gute Sache, wenn dieses Buch das geschafft hat. Ich glaube, bei mir ist es ein größeres Interesse als bei dir, dass ich mich halt eben für so Gender- und Queer-Theorie-Dinge interessiere. Also ich kannte auch einige von den Leuten, die da zitiert wurden, und es waren sehr viele, die man halt kennt, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, es ist eine ganz gute Einführung. Also es werden sehr viele wichtige Gedanken angesprochen.
Und es verändert halt auch tatsächlich diesen Blickwinkel. Das fand ich ja auch sehr interessant. Also klingt jetzt plump und billig, aber so diesen Gedanken, dass man ja eigentlich vielleicht nicht das Geschlecht eines Menschen liebt, sondern den Menschen. Also wenn es halt darum geht, weil Maggie Nelson Angst hat um ihre Beziehung, wenn Harry sich verändert und dann halt irgendwie nicht mehr der ist, der vorher war, dass das dann irgendwas mit der Beziehung macht. Aber das tut es ja eigentlich nicht, weil man ja, klar ist lieber auch immer was Körperliches, aber irgendwie macht's das nicht alleine aus, sondern das ist halt was anderes, was wichtiger ist. Und deswegen ist es eigentlich auch total egal, was man mit seinem Körper macht, wenn es einem irgendwie wichtig ist, weil das ja eigentlich mit dem Menschen selbst nichts macht. Also, wie gesagt, das ist eigentlich eine recht simple Erkenntnis, aber dieses Buch macht das sehr gut bewusst, was man vielleicht vorher schon so unterbewusst wusste. Also ging mir zumindest so.
Genau. Ich fand auch sehr, sehr spannend diese ganze Idee von, also es gibt in dem Bereich den Begriff Passing, so die Idee, dass man als etwas durchgeht. Also zum Beispiel, dass Harry als Mann durchgeht, weil er halt anscheinend sehr, so wie sie das beschreibt und wie man das auf Fotos im Internet sehen kann, halt sehr männlich aussieht. Und sie sieht weiblich aus. Und wenn die beiden gemeinsam mit ihrem Kind und mit dem, also es gibt da noch ein anderes Kind von einer früheren Beziehung von Harry, wenn die halt damit unterwegs sind, sehen sie halt aus wie so die klassische heterosexuelle Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und eigentlich sind sie das ja überhaupt nicht, weil Maggie Nelson selbst ja auch kein richtiges Label auf ihre Sexualität kleben will, aber auf jeden Fall halt auch schon Beziehungen mit Frauen und Männern hatte, so wie das anklingt. Und wie sie damit umgeht, das ist oft, also diese Idee, dass man halt Menschen sieht und vielleicht sich da ein Urteil erlaubt oder ein Label draufklebt, aber vielleicht völlig komplett falsch liegt und man ist das vielleicht deswegen vielleicht auch einfach nicht so schnell machen sollte. Ich finde, das ist auch eine Sache, die dieses Buch sehr gut rüberbringt.
Und dieser Parallelismus, den hast du ja schon angesprochen, finde ich auch sehr, sehr clever, einfach von der Anlage her, dass sie halt diese Veränderung ihres Partners gleichsetzt mit ihrer Veränderung als Mutter, weil Schwangerschaft, das gilt ja quasi so als ganz natürlich, das so muss es sein, so würden es ja Konservative sagen, das ist ja, auch nur Frauen können Kinder kriegen und wenn sie das nicht können, dann sind sie ja auch irgendwie nutzlos, sagen manche, auch nicht alle. Und das ist aber eigentlich fast genauso, also aus dieser Richtung meine ich, sagen das auch nicht alle, aber dass das so gleichgesetzt wird mit einer Veränderung, die man von einem Geschlecht zum anderen macht, das fand ich auch sehr clever. Und das ist auch nochmal so viel über das weibliche Geschlecht als solches ja auch aussagt, so dieses Mutterwerden als so ein Transformationsprozess und was passiert jetzt mit meinem Körper. Also es geht jetzt in diesem Buch halt nicht nur um Transsexualität, sondern halt um Körper im Allgemeinen. Und das finde ich ganz schön stark. Und das macht es halt auch auf so eine Weise, dass du nicht irgendwie umfällst. Und es ist ja auch kein großer Schinken, ne? Das sind hier nicht mal 200 Seiten
oder so, ne?
Ja. Und trotzdem schafft es halt einen guten Bogen und einfach so viel Input zu geben, über den man dann nachdenken kann, ohne dass man davon erschlagen wird. Das hat mich schon ziemlich begeistert. Vor allem, weil ich diese ganze Mutter-Thematik auch nicht gleich am Anfang gesehen habe, dass es dann auch so konkret um Schwangerschaft, um Stillen geht. Aber das
ja, auch ganz konkret
einfach
um Geburt, ne? Das ist ja auch so eine Sache, die in Büchern und Filmen ja sehr selten vorkommt, dass man tatsächlich so unglaublich detailliert erfährt, wie eine Geburt abläuft oder wie sich halt der Körper bei Maggie Nelson davor und danach und währenddessen angefühlt hat. Also es ist auch ein wahnsinnig persönliches und ehrliches Buch.
Genau, es ist auch sehr stark, dass sie das halt so ohne Scham und Scheu einfach erzählt.
Ja, und sowohl ja in alle Richtungen, sowohl in diese Richtung, dass sie halt einfach Erfahrungen schildert, bei denen man schon denken könnte, dass Menschen das vielleicht nicht erzählen, weil es ihnen unangenehm ist, weil es halt zu intim ist, aber auch solche Gefühle, wie dass sie ja eigentlich genau weiß, dass es so nicht so ihre Sache ist, Harry jetzt zu sagen, ob er anfangen soll, auf Testosteron zu nehmen oder nicht und trotzdem irgendwie das Bedürfnis hat, damit zu reden und sich das auch selber eingestehen kann, dass sie eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist, was sie gerade machen, dass sie damit aufhören sollte, aber dass sie diese Gefühle halt trotzdem hat. Also ich habe das Gefühl, dass sie bei allem, was sie macht, so wahnsinnig ehrlich ist und so keine Scheu davor hat, auch irgendwie aufzuzeigen, wenn bei ihr selbst Sachen unangenehm oder halt vielleicht nicht ganz richtig laufen oder sie irgendwie Fehler macht. Und ich glaube, das macht mir das Ganze wahnsinnig sympathisch, weil sie sich so verletzlich macht und so angreifbar und bei so ganz vielen Themen und ja.
Und ich glaube, deswegen, um zum Schlusspunkt zu kommen, ich glaube, deswegen liest sich dieses Buch auch so gut, weil es so persönlich und ehrlich ist und nicht irgendwie tausendmal drüber geschliffen und man erkennt eigentlich nichts mehr und es ist nur noch anstrengende Theorie, anstrengend, weil gebündelt und überkompliziert formuliert. Es ist halt wirklich auch am Leben erklärt und deswegen findet man da halt auch sehr gut in diese ganzen Themen Komplexe hinein, also Mutterschaft, Transsexualität, Körperlichkeit. Genau, deswegen ist das ein gutes Buch, weil es gut erzählt ist. Also es hat ja wirklich einen guten Lesefluss.
Es ist auch sehr schön geschrieben.
Es ist ehrlich und deswegen kommt man halt auch ganz gut in dieses Thema rein, auch wenn man sich vielleicht, du hast es ja schon gesagt, vorher nicht damit beschäftigt hat. Und deswegen, ja, Daumen hoch, würde ich sagen. Eine ganz klare Empfehlung.
ja, würde ich mich anschließen. Oder? Auf so. Jeden Fall. Mehr genau. Maggie Nelson lesen ist, glaube ich, immer eine gute Idee.
Genau, das habe ich mir nämlich tatsächlich auch in diese Abmoderation reingeschrieben. Genau, und man sollte dieses Buch wirklich lesen. Wir sind jetzt, das ist jetzt das Schlusswort. Das sollte man lesen, das andere nicht.
Das andere nicht so unbedingt.
Genau.
Sind uns sehr einig. Das,
und das ist das Fazit dieser Folge. Mehr Folgen findet ihr auf schräglesen.de, zum Beispiel über die Lieblingsbücher von Lara und mir. Und das habe ich jetzt hauptsächlich reingeschrieben, damit ich eine schöne Überleitung habe. Im März schaue ich nämlich auf sehr ausführlich auf mein absolutes Lieblingsbuch. Wenn ihr wissen wollt, was es dazu alles zu erzählen gibt und welches das ist, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr schon auf der Seite wart. Aber was es dazu alles zu erzählen gibt, dann folgt uns einfach auf Facebook, Twitter und oder Instagram, wo auch immer ihr unterwegs seid. Oder schaut einfach regelmäßig auf unserer Seite vorbei. Schräglesen.de ist die eingängige Adresse. Und wir hoffen, wir haben euch Lust aufs Lesen gemacht, zumindest für dieses eine Buch. Am Mikrofon verabschieden sich Thilo Körting
und Lara Lorenz.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.